Herzlich willkommen und Servus bei einer neuen Folge der österreichischen Ausgabe von Neues Stiften. Dieses Mal und bereits zum wiederholten Male zu Gast Ruth Williams. Seit kurzem aber in neuer Funktion, nämlich als neue Geschäftsführerin des Fundraising-Verband Austria. Servus Ruth und nachträglich noch ein Prosit 2024.
Hallo Michi, schönes neues Jahr.
Gutes neues Jahr, gut hineingestartet.
Ja, wunderbar hineingestartet. Ich hoffe, du auch.
War weniger rumpelig als angenommen, hat alles gut gepasst. Ein paar schöne Tage frei gehabt, alles gut in dem Zusammenhang. Lass uns vielleicht ins Thema einsteigen, weil das alte Jahr für den dritten Sektor in Österreich ja recht erfreulich geendet hat, würde ich mal meinen, weil kurz vor Weihnachten noch im österreichischen Parlament das sogenannte Gemeinnützigkeitspaket beschlossen worden ist, nach, würde ich sagen, jahrzehntelanger Lobbyingarbeit und Verhandlungsarbeit, nicht zuletzt durch den Fundraising-Verband. Dieses Paket sozusagen auch zahlreiche Verbesserungen für den dritten Sektor mit sich bringt. Dann auch noch der Spendenbericht, ich würde sagen ein lachendes, ein weinendes Auge, so wie man prognostizierterweise für 2023 wieder die Milliarden-Euro-Grenze in Österreich an Spendenvolumen durchbricht. Allerdings doch knapp 10% weniger als 2022. Und die allgegenwärtigen Themen, glaube ich, Klimawandel, Kriege, Konflikte, sehr angespannte geopolitische Situation, allgemeine Teuerung im Land, all das hat wahrscheinlich auch seinen Beitrag dazu geleistet, dass das so ausgefallen ist. Wie es ausgefallen ist und vielleicht zum Einstieg, einerseits, wie blickst du jetzt aus auch deiner vergangenen Rolle auf das letzte Jahr zurück und vielleicht auch nach vorne geschaut, schon in der neuen Funktion, Ausblick auf die Idee für das Jahr 2024 und Schwerpunkte für den Verband, die du siehst, vor allem auch vor dem Hintergrund dieser doch eher multiplen und großen Herausforderungen, die vor uns liegen?
Es liegen tatsächlich sehr, sehr große Herausforderungen vor uns. Deswegen, meiner Meinung nach, heißt es optimistisch bleiben. Das müssen wir in dem Sektor, in dem wir arbeiten, sowieso immer. Weil wir müssen angesichts dieser vielen multiplen und überlappenden Krisen, vor denen wir als Gesellschaft stehen, resilient und effektiv bleiben. Der dritte Sektor ist ja schließlich und endlich das gesellschaftliche Rückgrat auf eine gewisse Art und Weise. Und du hast es schon angedeutet, trotz der Inflation haben die Menschen in Österreich heuer 1,1 Milliarde Euro gespendet. Das ist wieder ein Rekord. Das sind um 200 Millionen Euro mehr, als sie uns erwartet haben. Und es ist so ein bisschen noch die Prognose, weil natürlich in den 30 Tagen vor Weihnachten, und das muss man erst jetzt dann eben in den Tagen evaluieren, kommt noch einmal normalerweise ordentliche Bewegung in den Spendenmarkt vor Weihnachten. Wenn man sich anschaut, und das ist mir besonders wichtig, weil es auch einfach auf Dinge hinweist, wo man daran weiter arbeiten könnte, 8% von den Spenden kommen von Unternehmen und von gemeinnützig aktiven Stiftungen in Österreich. Aber das allermeiste Gespendete kommt aus dem Mittelstand. Also 96% von allen Spenden sind Beträge unter 600 Euro. Und Spenden über 1000 Euro tragen nur 2% zum Spendenkuchen bei. Der Antrieb oder die Antriebsfeder für diese Großzügigkeit, die wir letztes Jahr in Österreich erfahren haben, war die Hilfe für die Menschen in der Ukraine. Wobei man da jetzt auch wieder relativieren muss und sagen muss, dass besonders große Organisationen hiervon profitiert haben und gemeinnützige kleinere Vereine jetzt schon deutlich die Teuerung zu spüren bekommen haben und Rückgänge verbuchen mussten. Und das ist jetzt eben auch schon ein Ausblick auf, was uns heuer erwarten wird. Denn es zeichnen sich natürlich Rückgänge ab. Die Teuerung ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, hat natürlich bei manchen Menschen, was lasse ich zuerst weg? Mein Zeitungsabo, meine monatliche Spende an die Organisation meines Herzens. Ja, das wird sich natürlich auswirken im nächsten Jahr. Aber, und das gibt mir wiederum Hoffnung, wir haben gesehen an den Zahlen aus letzten Jahr, dass eine große Anzahl an Großspenden von vermögenden Menschen getätigt worden ist. Zum Beispiel 12 Millionen Euro an die Salzburger Festspiele, 1,6 Millionen Euro an die Uni Graz und so weiter. Das heißt, gerade in dem Bereich, besonders auch wenn man sich anschaut, dass eben die meisten Spenden aktuell in Österreich aus dem Mittelstand kommen, gibt es meiner Meinung nach noch viel Potenzial, an dem wir gemeinsam arbeiten können. Und dieses von dir angesprochene Gemeinnützigkeitspaket, das birgt sehr, sehr viele Wachstumsoptionen und erleichtert für den Sektor und für viele Menschen und Vereine, die darin arbeiten, ihre Tätigkeit sehr.
Weil ja auch das erste Mal Bildung so richtig steuerlich absetzbar wird, das war ja in Österreich bislang nicht der Fall. Glaube ich, Kunst und Kultur werden auch in gewisser Weise profitieren. Ich hoffe zumindest, nicht zuletzt aus meiner ureigensten sozusagen Profession heraus, aber du hast das ja auch angesprochen, ne? 2% aller Spenden sind, oder lediglich 2% sind größer 1.000 Euro. Auf der anderen Seite sieht man auch schöne Erfolge. Also wenn man bei diesem Stichwort der Philanthropie bleibt, ist es ja Österreich nach wie vor so, dass wir ein Klein- und Kleinstspendenland sind, wo quasi eine große, breite Masse diese 1 Milliarde oder 1,1 Milliarden, wenn man so will, stemmt und gleichzeitig aber wir, glaube ich, bei den wirklich Hoch- und Höchstvermögenden noch unglaublich viel Potenzial haben. Wenn man auch einer Studie Glauben schenkt, die vom Verband im Sommer 2023, also zuerst beauftragt und dann veröffentlicht worden ist, wo man im Wesentlichen gesehen hat oder das erste Mal so richtig gesehen hat, dass Dinge, die wir ohnehin so unter vorgehaltener Hand uns immer wieder mehr oder weniger schon zugerufen haben im Sektor, aber jetzt hat das erste Mal richtig schwarz auf weiß sehen, wo halt auch die Hemmschuhe letztendlich drinnen liegen, warum sich unter anderem Hoch- und Höchstvermögende vielleicht nicht so engagieren, wie sie es könnten, entsprechend ihres Potenzials und vielleicht zwei Stichworte, nicht Versorgungsmentalität, der Staat kümmert sich eh um alles. Andererseits das mediale, unter Anführungszeichen, Reichenbashing mit mehr oder weniger sinnvollen Unkenrufen, sobald jemand sich da in irgendeiner Form hervortut, tragen halt nicht besonders viel quasi zu einer positiven Stimmung dieser Personengruppen letztendlich dazu bei, sich auch entsprechend zu engagieren. Und in zweiter Instanz, wenn man sich schon engagiert, dann das auch entsprechend öffentlich kundzutun. Wie ist denn da dein Blick jetzt auch vor dem Hintergrund? Jetzt warst du bislang in der Welt der Stiftungen daheim, auch in der Welt vor allem der gemeinnützigen Stiftungen. Jetzt vielleicht auch, wenn es noch sehr jung ist, aber doch schon ein bisschen eingetaucht, auch jetzt sozusagen auf die andere Seite auch des Spendenmarktes zu gehen, also auch die Institutionen zu vertreten, die halt eben von diesen kleinen und Kleinspinnern leben. Aber wie glaubst du, dass wir sozusagen aus diesem Dilemma rauskommen? Nicht? Auf der einen Seite, die großen Organisationen werden immer größer, das ist ja auch durchaus ein gewisses Risikopotenzial, sage ich jetzt einmal, wenn dann gleichzeitig andere kleinere Organisationen auf der Strecke werden. Und auf der anderen Seite aber tun sich ja kleine Organisationen auch schwer, dann mit großen Spenden umzugehen. Also wie schaffen wir es, dass wir aus diesem Dilemma letztendlich rauskommen?
Das ist eine große Frage, Michi. Also ich glaube prinzipiell, dass es für alle Organisationen, egal welcher Größenordnung, auch den passenden Spendenmarkt gibt. Und du hast völlig recht, kleine Organisationen werden sich eventuell schwer dabei tun, sehr, sehr große Spenden umzusetzen. Ja, du hast ja schon angedeutet, ich war die letzten 5 Jahre ja für den Verband für gemeinnützige Stiften tätig. In der Funktion war ich auch das letzte Mal in diesen wunderschönen Podcast eingeladen. Das heißt, ich habe mir den österreichischen und auch den globalen Philanthropiesektor als Vergleich oder als Inspiration sehr gut angesehen. Und wenn ich jetzt Philanthropie sage, meine ich Großspenderinnen, Mäzeninnen, aber auch gemeinnützig tätige Stiftungen. Und seit der letzten gesetzlichen Verbesserung für diesen Bereich in Österreich 2015 sind über 100 neue gemeinnützige tätige Stiftungen gegründet worden. Wenn wir jetzt wieder an dein Hauptbetätigungsfeld gehen, natürlich auch von Universitäten. Aber viele von diesen Organisationen müssen selbst auch fundraisen oder zumindest teils fundraisen, um ihre, ja, um ihren Stiftungszweck erfüllen zu können. Und damit ist quasi für mich auch wieder diese Brücke geschlagen zum Fundraising, wenn auch in einer anderen Kategorie. Also der Spendenbericht hat wieder sehr eindeutig gezeigt, dass wir ein Land von Kleinspenderinnen sind. Auf der anderen Seite sind wir auch ein Land mit sehr, sehr vielen, sehr vermögenden Menschen. Wenn die 10 reichsten Personen in Österreich nur 1% von ihrem Vermögen spenden würden, dann wären das im Jahr 650 Millionen Euro. Und diese IAS-Studie, die du jetzt eingehend erwähnt hast, die der Fundraising-Verband Austria gemeinsam mit dem IAS und aber auch Mitgliedern des Verbandes und Vermögenden auf den Weg gebracht hat, die hat erstmals die Hintergründe beleuchtet, warum denn das bei uns so gestaltet ist. Und da hat sich gezeigt, es geht einerseits darum, dass es in Österreich fehlende steuerliche Anreize gibt, aber dafür auch noch ein sehr hohes Maß an Bürokratie, zum Beispiel, wenn ich eine Stiftung gründen will. Und eben auch, und da hast du völlig recht, diese allgemeine Mentalität, einerseits der Staat ist für alles Soziale, wissenschaftlich, Kulturelle verantwortlich und das ist natürlich auch sehr, sehr hinderlich. Aber die Studie hat natürlich auch den Blick nach vorne gerichtet und hat eine Vielzahl an Maßnahmen identifiziert, die ein Weg aus diesem Dilemma heraus sein könnten. Zum Beispiel, es braucht für Philanthropen und ihre Arbeit mehr Wertschätzung. Und es braucht aber auch eine stärkere Vernetzung unter Philanthropinnen auf Augenhöhe und eine differenzierte öffentliche Diskussion. Es kann nicht sein, oder ich finde es sehr, sehr traurig, dass Mäzeninnen immer nur dann in den Medien landen, wenn es um Misstrauen ihrer Tätigkeit gegenüber geht. Das finde ich sehr schade. Wir müssen Räume schaffen, wo wir besser verstehen können, was brauchen vermögende Menschen, um sich zu engagieren, was brauchen NGOs, um dieses Engagement auch annehmen zu können und wo die jeweiligen Expertinnen miteinander, voneinander lernen können und so ins Tun kommen können, weil hochvermögende Personen wollen Verantwortung übernehmen. Aber dafür braucht es eben dieses wechselseitige Vertrauen und effektive Wege. Und was ich auch immer sehr gerne sage, es geht nicht nur um Geld. Es geht auch darum, was wir voneinander lernen können. Es geht um Zeit, die wir zur Verfügung stellen können. Es geht um Know-how, das vom einen zum anderen gehen kann. Es geht um Beziehung. Und punkto dieses einen Punktes, der hinderlich ist, nämlich zum Beispiel die steuerlichen Rahmenbedingungen. Da ist natürlich dieses kürzlich von unserer Bundesregierung beschlossene Gemeinnützigkeitspaket, das bietet jetzt viel bessere Rahmenbedingungen für mehr Engagement und schafft somit einmal ein Hemmnis aus dem Weg. Und es wird uns allen liegen, hier in dieser Kultur weiterzuarbeiten. Dass wir nicht nur eine Kultur des Gebens in Österreich, die ja sehr stark ausgeprägt ist, bewahren, sondern dass wir eben auch in diese Kultur der Philanthropie stärker und intensiver hineingehen.
Ich würde gerne noch einmal ein bisschen auf diese differenzierte öffentliche Diskussion sozusagen eingehen. Ja. Weil ich habe auch ein großes Unbehagen persönlich, wenn ich durch die Medienlandschaft sozusagen flippe und gefühlt sozusagen jede Person, die reicher ist als der Durchschnitt, wird mit einem Fuß mehr oder weniger schon fast ins Kriminal gestellt, weil das ja nicht mit rechten Dingen zugegangen sein kann, dass jemand so viel Geld anhäuft. Und bei den richtig Vermögenden reden wir da ja von wirklich etlichen Milliarden Euro. Also da habe ich ein schweres Unbehagen. Also insofern verstehe ich, dass sich diese Personengruppen sozusagen weitestgehend versuchen, von der Öffentlichkeit abzuschirmen. Und wenn sie was Philanthropes tun, quasi auch nicht darüber reden, weil sie ja dann sich sozusagen sofort wieder angreifbar machen. Ich sehe nur in dieser allgemeinen, medialen Aufregung um solchen Dingen und dem Lauf der Medien nach der besten Headline im Moment irgendwie wenig Spielraum quasi für Besserung in dem Sinn, weil die Medien auch nur versuchen, ihren Job quasi zu machen in dem Sinn. Und ich stelle mir immer die Frage, und das wäre vielleicht mein Punkt, wie du das siehst, die Rolle von uns annehmenden Organisationen. Also wie können wir Beitragen als Teil des Fundraising-Verbandes, als Teil des Verbandes für gemeinnützige Stiften, um quasi diese Situation zum Besseren zu drehen. Also um sozusagen auch für die Philanthropinnen und Philanthropen zu arbeiten, um zu sagen, das ist nicht schlecht, was ihr tut, kommt vor den Vorhang. Erzählt darüber, was ihr denn dort tut. Also siehst du da irgendwo Anknüpfungspunkte, auch jetzt vielleicht sozusagen ein Blick ein bisschen auf dein eigenes Arbeitsprogramm oder sowas, wo man Dinge gemeinsam angehen könnte und nicht quasi alles den Philanthropinnen und Philanthropen quasi zu überbürden, jetzt in dem Sinn.
Ja, ich denke, es ist völlig klar, dass wir die großen gesellschaftlichen Herausforderungen, vor denen wir stehen, wird nicht ein Sektor alleine lösen können. Und das heißt, es braucht Kooperation und die braucht es sektorübergreifend. Und das betrifft dann natürlich nicht nur den Bereich der Philanthropie, sondern auch zum Beispiel dem Bereich des unternehmerischen Engagements, der meiner Meinung nach in den nächsten Jahren auch wachsen wird. Das betrifft uns alle. Und oft gibt es ja auch diese Überschneidung. Philanthropinnen sind oftmals Menschen, die selbst Unternehmen gegründet haben oder Unternehmen, Familienunternehmen übernommen haben. Da kommt jetzt eine neue Generation. Also da gibt es ja oft Überschneidungen. Es ist nicht schwarz, es ist nicht weiß. Manchmal auch, wo diese Philanthropie ihren Ursprung hat. Ich glaube, die Aufgabe von NPOs und von Menschen wie mir, die in Dachverbänden oder Interessensvertretungen von diesen Organisationen tätig sind, ist es, Räume zu schaffen, wo man wahrscheinlich zuerst eher in einem vertrauensvollen Rahmen voneinander lernen kann und gemeinsam etwas entwickeln kann, bevor man damit in die Öffentlichkeit geht, weil die Erfahrung zeigt, dass es wirklich dieses wechselseitige Lernen und Verständnis braucht und man zusammenwachsen muss, bevor man gemeinsam größere Dinge auf den Weg bringt. Und dabei, auf diesem Weg, muss man sich auch andere relevante Stakeholder mit an Bord holen und die Medien gehören da für mich absolut dazu und gemeinsam diese Geschichten erzählen. Aber auch hier vertrauensvoll. Es gab eine ganz tolle Serie, die ich im Verband für gemeinnützige Stiften vor eineinhalb Jahren mit dem Standard gemacht habe, wo einige Philanthropinnen und ihr Engagement über ein paar Monate weg präsentiert worden sind. Aber es braucht, du hast völlig recht, mehr Leute, die sich trauen, ihre Geschichte in der Öffentlichkeit zu erzählen. Und ich finde auch, dass es eben neue Gesichter braucht. Es gibt eine Gruppe mutiger Pionierinnen in Österreich, die letzten 10 Jahre und darüber hinaus den Weg geebnet haben. Aber ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen Zeit für eine neue Generation, die jetzt in den Startlöchern steht und die muss noch abgeholt werden.
Quasi ein Aufruf an die Next Gen der vermögenden Familien in Österreich, sich vor den Vorhang zu treten. Ne?
Ja, oder nicht einmal, weißt du, vielleicht in dem ersten Schritt nicht einmal vor den Vorhang, aber anzudocken und zu sagen, ja, wir überlegen uns jetzt auch schon seit längerem, die Familienphilanthropie aufzubauen, aber wir wissen vielleicht nicht, wo wir anfangen sollen oder wie findet man die richtige Organisation, mit der man zusammenarbeitet? Macht es Sinn, eine eigene Stiftung zu gründen? Da gibt es ja ganz viele Fragen, die da im Raum stehen und dann kommt es oftmals darauf an welche Beraterinnen man kommt und was auch natürlich deren persönlich geprägte Tendenzen sind. Und wenn man da eine Anlaufstelle hätte, wo man sich da Wissen abholen kann, dann wäre das ganz sicher hilfreich. Und was wir auf jeden Fall im Verband, im Fundraising-Verband weiter tun werden, ist das, was wir mit dieser Studie begonnen haben. Wir werden natürlich mit diesen Ergebnissen auch nächstes Jahr weiterarbeiten und auch mit den Mitgliedern, die sich da involviert haben, weil die Ergebnisse waren ja quasi erst der Anfang, um hier gemeinsam den Weg weiterzugehen. Was völlig klar ist, ist, es wird sicher unterwegs auch einige Low-Hanging-Fruits geben, aber tatsächlich ist das ein Wandelthema und das wird Zeit brauchen.
Das Bohren dicker und harter Bretter, glaube ich, könnte man es ganz gut beschreiben. Ja. Vielleicht abschließend zu dieser Folge würde mich noch ein bisschen interessieren, ein bisschen mehr über die Ruth Williams als Person auch zu erfahren, nämlich auch vor dem Hintergrund, Was ist denn deine persönliche Motivation, sich sozusagen weiterhin und vor allem jetzt, ich glaube, noch viel prominenter und noch stärker für das Interessen oder für die Interessen des dritten Sektors in Österreich einzusetzen? Und wenn es darüber hinaus sonst noch das eine oder andere Promo gibt, das du unserer Zuhörerinnenschaft gerne erzählen würdest, dann würde ich dich bitten, das jetzt noch einmal kurz ein bisschen in einem Wordrap zusammenzufassen.
Bon mot, das kann jetzt in alle Richtungen gehen, Michi. Na, ich,
alles, was du erzählen willst, das ist nichts.
Alles, was ich erzählen will. Ja, also das Schöne ist, ich habe sowohl Erfahrungen aus der Privatwirtschaft als auch Erfahrungen aus einer großen NGO aus unterschiedlichen Positionen und auch die Erfahrung aus der Verbandsarbeit. Und es ist besonders schön für mich, diese unterschiedlichen Perspektiven zusammenzubringen. Und diese neue Rolle, die ich jetzt innehabe als Geschäftsführerin des Fundraising-Verbandes, erfüllt mich mit riesiger Freude, aber auch mit tiefstem Respekt, weil was Günter Lutschinger, mein Vorgänger in den letzten Jahren, gemeinsam mit seinem Team und den jeweiligen Kolleginnen, die gerade im Vorstand waren oder jetzt doch sind, aufgebaut hat, das sucht in Europa seinesgleichen. Und ja, wir haben jetzt auch schon öfter über die aktuelle Weltsituation gesprochen und ich glaube, es wird immer offensichtlicher, dass der dritte Sektor, dass all die Organisationen, die im Fundraising-Verband vertreten sind, nicht nur heute essentiell sind für unser Miteinander, sondern dass unsere gemeinsame Arbeit in den nächsten Jahren immer wichtiger werden wird, um ein gutes Leben für alle auf einem lebenswerten Planeten zu erhalten. Und das werden wir nur in Kooperation schaffen. Aber ich bin Optimistin und daher der ganz festen Überzeugung, dass wir da die richtigen Räume und die richtigen Wege schaffen werden, um Professionalisierung voranzutreiben, den Austausch, Kooperationen und auch das Miteinander. Und dass wir so eben gut miteinander wirken können.
Und wie schaffst das du persönlich in dieser sehr, würde ich sagen, angespannten, also von außen und jetzt nicht wirklich beeinflussbar angespannten Situation und selber jetzt sozusagen in der neuen Aufgabe, wie schaffst das du, weil du eingangs gesagt hast, wir müssen schauen, dass wir resilient bleiben, wie schaffst das du hier, resilient zu bleiben und nicht irgendwie unter Anführungszeichen unterzugehen?
Ja, nicht unterzugehen. Mir ist die letzten Jahre immer bewusster geworden, besonders in dem Bereich, in dem wir tätig sind, Michi, dass wir uns mit allem, was wir haben, ins Zeug legen und oftmals vergessen, auf uns selber zu schauen. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt eine andere Kultur, die Einzug hält, dass man mehr über mentale Gesundheit, dass man mehr über Wellbeing spricht, dass man auch schaut, dass es einem innen gut geht, damit man außen gut arbeiten kann. Und ich habe zum Beispiel angefangen, inspiriert von einem Geburtstagsgeschenk von meiner wunderbaren Schwester, ein Achtsamkeitstagebuch zu führen. Und das ist großartig, weil es meine Gedanken, die so sind, wie wenn du beim Computer 28 Tabs offen hast, so schaut mein Hirn aus, in geordnete Bahnen zu bringen und wieder zu fokussieren. Und das ist irrsinnig wertvoll. Und ich glaube, wir müssen einfach gut aufeinander schauen und den Blick auch nach innen richten, bevor wir ihn nach außen richten können. Und ja, und so schauen, dass wir resilient bleiben.
Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort für diese Podcast-Folge, meinst du nicht?
Ja, bin ich ganz bei dir.
Achtsam bleiben, auf andere schauen, um sich selber mit sich selbst im Reinen zu sein, um anderen helfen zu können. Das finde ich einen schönen Aufruf für das noch so junge Jahr. Wenn wir das schaffen, dann glaube ich, kommen wir alle ein großes Stück nach vorne. Liebe Ruth, danke dir für das Gespräch an dieser Stelle. Ich freue mich, wenn wir in deiner neuen Funktion noch ganz, ganz viele Interaktionspunkte haben werden und wünsche dir mal nur das Allerbeste für den neuen Job. Und der lieben Zuhörerinnenschaft wünsche ich auch persönlich noch ein gutes neues Jahr und sollen doch alle Vorhaben, die man sich Wünsche, Vorsätze vielleicht auch in Erfüllung gehen, um so sozusagen auch schön das Jahr 2024 zu starten.
Lieber Michi, vielen Dank, dass du mich nochmal eingeladen hast und auch nochmal dir alles Gute fürs neue Jahr.
Vielen herzlichen Dank. Baba und Servus.
Ciao.